Mittlerweile muss man ja Vorbereitungshandlungen treffen mit Spikuliereisen. Einen schönen guten Morgen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wer von Ihnen und euch hat denn schon oder noch so einen schönen Liebesbrief geschrieben? Also so richtig auf Papier, der dann in ein Kuvert gesteckt wurde mit Briefmarke an Lecken und allen Pipapo und ab die Post. Und dann banges Warten. Nach 3 Tagen konnte man sicher sein, dass der Brief angekommen war. Im günstigsten Fall würde man eine Antwort nach weiteren 3 Tagen erhalten, also mindestens 6 Tage warten. In unserer heutigen digitalen Zeit überhaupt nicht mehr vorstellbar. Und dennoch ist man jeden Tag nervös zum Briefkasten gelaufen, obwohl das Quatsch war. Heutzutage kann einem der Briefkasten eigentlich leid tun. Er erfährt keine Wertschätzung mehr. Keiner rennt mehr freudig erregt, quasi in einem emotionalen Ausnahmezustand sich befinden, zu ihm hin in Erwartung wichtiger Botschaften. Heute ist man doch eher genervt von der vielen Werbung, Behördenschreiben und sonstigen Unsinn. Nein, damals war der Briefkasten das Tor zur Welt. Und wenn es dann so weit war, öffnete man mit zitternden Händen den Brief. Wie würde die Antwort lauten? Würde die Liebe erwidert? Oder doch nur eine kühlere Antwort, oder vielleicht gar keine. Aber lösen wir uns mal von dem Briefkasten. In unserem heutigen Predigttext geht es auch um eine Art Liebesbrief, nicht an eine Frau oder einen Mann, sondern an eine Gemeinde, der Gemeinde in Philippi. Paulus schreibt mal wieder aus dem Gefängnis. Wir finden den Text in Philipper 1, die Verse 3 bis 11. Dort schreibt Paulus der jungen Gemeinde in Philippi. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden. Für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Herr, wir bitten dich nun um deinen guten Heiligen Geist zum Rechten reden und hören. Amen. Philippi war eine wichtige Stadt, die an der sogenannten Via Ignatia lag. Das war eine große Handelsstraße, die in westöstlicher Richtung verlief. Die Bevölkerung dieser Stadt war international. Sie bestand aus Thrakern, habe ich das erste Mal gehört, von denen die Griechen sagten, sie wären trinkfeste und raubbeinige Haudegen gewesen. Griechen, Römern und einigen Juden. In der Stadtmitte gab es ein großes Forum, das von Tempeln, einer Bibliothek, Brunnen, Monumenten und öffentlichen Bädern umgeben war. Paulus gründete hier die Gemeinde auf seiner zweiten Missionsreise um das Jahr 50 herum. Vom Hafen aus gingen die Missionare direkt ins 15 Kilometer entfernte Philippi. Eine jüdische Synagoge gab es hier offenbar nicht. Deshalb gingen Paulus und seine Gefährten zu einer Stelle am Bach außerhalb der Stadt, die als, ja, dann eben als Gebetsstätte diente. Dort trafen sie die Purpurhändlerin Lydia, die sich sogleich ansprechen und bekehren und mit ihrem ganzen Haus taufen ließ. Und damit wurde der erste Mensch in Europa, eine Frau, Christ. Frauen genossen in Philippi ohnehin eine hohe Stellung. Sie waren aktiv am öffentlichen und wirtschaftlichen Leben beteiligt. Lydia öffnete dann ihr Haus und es wurde zum Treffpunkt für Paulus und die entstehende Gemeinde. Die Missionsarbeit am Gebetsplatz vor der Stadt wurde aber fortgesetzt. Eines Tages begegnete eine besessene Sklavin, die ihren Herrn als Wahrsagerin große Einnahmen verschaffte, auf dem Weg dorthin Paulus, der sie heilte, was deren Besitzer allerdings erboste. Paulus und Silas wurden auf seine Initiative ins Gefängnis geworfen, kamen aber wunderbarerweise umgehend frei und bekehrten auch noch den Gefängnisaufseher. Im ersten Thessalonicher Brief schreibt Paulus, dass er in Philippi viel gelitten habe und misshandelt wurde. Und dennoch war Paulus der Gemeinde in Philippi herzlich verbunden. Wir haben es gehört. Das merkte man schon daran, dass sich Paulus von dieser Gemeinde finanziell unterstützen ließ, was er sonst nie getan hat. Er war immer stolz darauf, für sein Brot selber sorgen zu können, sich von niemandem bezahlen zu lassen und damit in seiner Arbeit wirklich von Menschen unabhängig zu sein. Dies war einer der Pfeiler der Arbeit des Paulus. Aber bei den Philippern machte er eine Ausnahme. Als er diesen Brief an sie schreibt, sitzt er mal wieder in Haft. Wo das war, ob in Rom, Ephesus oder Caesarea, das ist unklar. Auf jeden Fall war er nicht in der Lage, seiner normalen Arbeit nachzugehen und für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Er war auf die Hilfe anderer angewiesen. Und nimmt sie von den Philippern freudig an. Anscheinend konnte er sich bei ihnen sicher sein, dass diese Geldspende den Philippern nicht zu Kopfe steigen würde. Und so zieht sich durch den ganzen Brief diese Freude über die gute Beziehung. Ganz anders als im Korinther- oder im Galaterbrief muss sich Paulus hier nicht mit Irrlehrern oder Gegnern herumschlagen, keine Streit- und Lehrfragen lösen, sondern kann sich mit den schönen Seiten seines Dienstes beschäftigen. Er behandelt Themen, die die Philipper tiefer in die Beziehung zu Christus hineinführen sollen. Aber schauen wir uns das einmal im Einzelnen an. Paulus schreibt: Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden. Für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Der Apostel Paulus sitzt zwar im Gefängnis, aber es muss sich um eine Art offenen Vollzug gehandelt haben, denn er durfte Briefe schreiben und Besuch empfangen. Aber dennoch ist und bleibt es ein Gefängnis, trotz aller Hafterleichterung. Ich bin sicher, wir hätten in dieser Situation mühelos eine ganze Reihe von Klagen und Fürbitten formuliert. Dass der Prozess gut ausgeht, dass man bald wieder freikommt und wieder für die Ausbreitung des Evangeliums unterwegs sein kann. Nein, stattdessen platzt Paulus nahezu vor Dankbarkeit. Im Gefängnis hat er viel Zeit zum Beten und er nutzt sie auch. Seine Gebete sind Dankgebete, jedenfalls beginnen sie mit Dank. So wird er nicht müde, immer wieder für die Gemeinde in Philippi zu danken. Und gerade so gewinnt er auch gute Zuversicht, denn Dankbarkeit verändert uns. Aber was ist denn der Grund für diese tiefe Dankbarkeit? Waren die Philipper treue Gottesdienstbesucher? Gaben die Philipper regelmäßig ihren Zehnten? Waren sie gut belesen und kundig in den Schriften? Nein, von solchen rein äußerlichen Dingen lesen wir hier gar nichts. Die Dankbarkeit des Apostels gegenüber Gott ist so groß, weil die Christen in Philippi Gemeinschaft am Evangelium haben. Das heißt, es im Sinne von Paulus weitertragen, davon erzählen. Man könnte auch sagen, sie hielten mit ihrer Überzeugung, dass Jesus mit seinem Kreuzestod die alleinselig machende Rettungstat vollbracht hat, nicht hinter dem Berg. Dieses Evangelium war die eine alles bestimmende Leidenschaft des Paulus. Im Brief an die Römer schreibt er dazu, sowohl Griechen als auch Barbaren, sowohl Weisen als Unverständigen, bin ich ein Schuldner. So bin ich denn, so viel an mir ist, bereitwillig auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Das will ich zum einen lernen, mit Dankbarkeit und Freude wahrzunehmen, was alles in unserer Gemeinde und in der Kirche Jesu Christi geschieht. Nicht, weil wir uns auf die Schultern klopfen und uns selber loben müssten, sondern weil wir in guten Beziehungen leben dürfen. Und das ist ein Geschenk. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass Gott unsere Mitte und in unserer Mitte ist. Jetzt denken Sie vielleicht, naja, so toll ist das ja manchmal auch nicht miteinander. Es gibt immer etwas zu kritisieren, es gibt immer etwas zu verbessern und manchmal gehen wir uns sogar ganz gerne aus dem Weg. Vermutlich fällt uns eher genug aus dieser Abteilung Kritik ein, wenn wir an die Kirche oder auch an unsere Gemeinde denken. Die Deutschen neigen ja gerne dazu, zu jammern und zu kritisieren. Doch wenn wir uns gegenseitig mit unserer Unzufriedenheit anstecken, wenn wir uns nicht als Geschenk ansehen, dann bringen wir uns selber um das Glück, von dem hier Paulus berichtet. Es macht glücklich, sich an anderen zu freuen und an dem, was Gott unter uns tut, trotz vorhandener Brüche und Widersprüchlichkeiten. Es macht glücklich, dankbar zu sein und die Dankbarkeit gegenüber Gott und der Gemeinde auszusprechen. Francis Bacon, ein englischer Philosoph und Staatsmann, stellt fest, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Zur Dankbarkeit müssen und können wir uns entscheiden. Wenn wir es nicht tun, wird unser Miteinander mühsam und ohne Freude sein. Und ein weiteres will ich mir hinter die Ohren schreiben. Unsere wichtigste und vordringlichste und höchste Aufgabe ist das Gebet für unsere Geschwister, für unseren Vorstand, die Leiter von Dienstgruppen und alle sonstigen Mitarbeiter, die Verantwortung vor Gott und der Gemeinde tragen. Und dabei ist es nicht nur das Bitten, ist nicht nur das Bitten für diese wichtig, sondern auch das Danken für sie. Wir haben ja einen Gebetskreis, der sich seit einiger Zeit nach den Gottesdiensten regelmäßig trifft. Das ist gut, sehr gut sogar. Nur meist treffen sich dort, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen. Ich möchte dir an dieser Stelle gerne Mut machen, auch daran teilzunehmen. Das ist kein illustrer Kreis, in dem nur Auserwählte teilnehmen können, die vielleicht in unseren Augen viel besser beten können als ich. Wer bin ich schon? Das ist völliger Quatsch. Dein Gebet ist zum Wohle der Gemeinde, der Christenheit und damit auch für dich unendlich wichtig. Und da kommt es nicht auf geschliffene Worte an. Da darf auch mal ein Zögern und Stottern sein. Die Gemeinde braucht dich. Du bist unendlich wichtig für uns. Und jetzt kommt mein Lieblingsvers in diesem Bibelabschnitt, der so viele Entlastung, Freude und Hoffnung in sich vereint. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Gott bringt es zu einem guten Ende. Das ist ungemein tröstlich. Gott hat den Glauben in unserem Leben angefangen, quasi den Startschuss in die Nachfolge gegeben. Aber zum Glück hat er an dieser Stelle nicht aufgehört, so nach dem Motto, so jetzt seht mal zu, wie ihr selber weiterkommt. Er hat uns nicht wie ein Uhrmacher aufgezogen und uns dann uns selbst überlassen, sondern er begleitet unseren ganzen Weg, den wir mit ihm gehen. Und das ist das Beste. Er wird es auch zu einem guten Ende führen. Er sorgt dafür, dass wir an ihm und an seinem Wort festhalten, bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt und er uns zu sich nach Hause holt. Das ist doch ungemein beruhigend, finden Sie nicht? Es liegt in erster Linie nicht in meiner Hand, wie mein Leben weitergeht. Ich muss mich nicht fürchten, dass Gott mich fallen lässt. Ich darf darauf vertrauen, dass ich am Ende meines Lebens oder am Ende dieser Welt, je nachdem, was zuerst kommt, immer noch ihm gehören werde. Immer noch sein Kind sein werde. Meine Eintrittskarte in den Himmel ist immer noch gültig, weil er ist, der das gute Werk vollendet. Ist das nicht entlastend? Aber kennen wir nicht auch Leute, die einmal hoffnungsvoll mit Jesus begonnen haben, nun aber in der Versenkung verschwunden sind? Thomas, wir sprachen vorhin gerade darüber. Ich glaube, die meisten von uns kennen zumindest eine Person. Was ist denn mit denen? Hat Gott nicht auch da das gute Werk begonnen? Warum führt das denn hier nicht zu Ende? Was ist denn da schiefgelaufen? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine Antwort. Aber ich glaube fest daran, dass die Bibel die Wahrheit spricht. Nur kann ich diese Wahrheit leider nicht in allen Fällen mit meinem Erleben übereinbringen. Aber trotz dieser Erfahrung, trotz dieser Zweifel, hat dieser Vers 6 zwei Konsequenzen für mich. Erstens, ich kann diese Menschen in Gottes Hand legen. Er hat versprochen, das gute Werk zum Ende zu bringen. Und daran will ich ihn erinnern. Darauf will ich Gott verpflichten. Darum will ich weiter für diese Menschen beten, dass Gott sie doch noch dahin bringt, wo sie hingehören, in seine liebenden Arme. Und zweitens, ich kann diese Zusage Gottes aktiv auch für mich in Anspruch nehmen. Ich darf auch für mich beten. Herr, du hast dieses Werk mit mir begonnen. Bitte lass mich nicht los. Bring du alles zu einem guten Ende. Ich lege meine Zukunft, mein Leben in deine Hand. Das nimmt mir den Druck, die Angst. Ich will und werde mich an Gottes Verheißung klammern. Er wird das gute Werk zu Ende bringen, auch in meinem und deinem Leben. Aber es gibt noch eine weitere Dimension, die dieser Vers beinhaltet. Gott wird die ganze angefangene und unvollständige, unperfekte Arbeit in unserer Gemeinde zu einem guten Ende führen. Hier muss ich an unseren Bau denken. Gott hat uns dieses Projekt ermöglicht. Alles war genau geplant, auf den Cent genau durchkalkuliert. Und doch haben wir jetzt plötzlich noch eine Rechnung zu begleichen, die erst jetzt gestellt wurde und weder vom Architekten als Bauleiter noch uns erwartet wurde. Aber auch hier bin ich der festen Überzeugung, dass Gott es zu einem guten Ende führen wird, trotz eigentlich leerer Kassen. Gott wird es sein, der dieses gute Werk, sein Haus, zu einem guten Ende bringt. Das kann einen doch nur unglaublich froh machen, dass Gott alle unsere unvollkommenen Ansätze und Arbeiten nimmt und weiterführt. Ein tolles Beispiel dafür ist unsere Kinderarbeit, die Schatzsucher. Vor einigen Jahren sind wir mit einer überschaubaren Zahl an Kindern von zum Teil deutlich unter 10 gestartet. Heute nehmen regelmäßig über 20 Kinder teil. Gott hat diese Sache in seine Hand genommen und gut gemacht. Besser, als wir es je gekonnt hätten. Er hat uns begabte und engagierte Mitarbeiter geschenkt. Er hat Kinder zu uns finden lassen, an die wir eigentlich nie rangekommen wären. Gott hat dieses Werk an sich genommen. Und er wird das auch weiterhin tun. Das gibt so viel Hoffnung und Zuversicht für alle unsere Arbeit. Was wir beginnen mit unserer Unvollkommenheit und mit unseren begrenzten Fähigkeiten und Ressourcen, das wird Gott in seine Hand nehmen und zu einem guten Ende bringen. Eine geniale Zusage und eine tolle Basis für alle Arbeit in unserer Gemeinde. Wir lesen weiter. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. Die Kernaussage dieses Abschnitts sehe ich in dem Satz, weil ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt. Das heißt doch, die Christen in Philippi leben von der gleichen Gnade wie Paulus auch. Das ist der Grund der Zuversicht des Apostels, dass die Philipper das Ziel erreichen werden allein durch Gottes Gnade. Und das gilt einem jeden von uns gleichfalls. Gottes Gnade ist äußerst hartnäckig. Sie gibt einfach nicht auf. Ihr Ziel ist es, uns zu bewahren, bis wir in den Himmel angekommen sind. So ist unser Gott. Einfach großartig und völlig unverdient. Deswegen brauchen wir Gottes Gnade nicht nur bei unserer Bekehrung, sondern jeden Tag und jede Stunde in unserem Leben. Ohne sie würde keiner von uns das Ziel erreichen, denn verdient haben wir allesamt den Himmel nicht. Nicht einer. Ohne sie müsste Gott uns fallen lassen, wegen unserer Untreue, unseres Ungehorsams, wegen unseres Versagens. Ohne sie müsste Gott uns bestrafen, weil wir immer wieder sündigen. Und ein letztes. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Leben und handeln mit und durch Gott. Alles Gute kommt von oben. Paulus macht hier ganz klar deutlich, dass die wichtigen Dinge von Gott kommen. Liebe, Erkenntnis, Einfühlungsvermögen. All das kommt von Gott. Natürlich sind das Dinge, um die wir uns auch selbst bemühen können und auch sollten. Ich kann selber dazu beitragen, dass ich bei Dingen, die auf mich zukommen, erkenne, was gut und richtig ist, indem ich Gottes Wort lese, nach seinem Willen frage. Ich kann mich bemühen, dem anderen liebevoll und vergebend zu begegnen, ihn anzunehmen, ihn zu lieben, auch wenn es mir schwerfällt. Und ich kann mich sehr wohl bemühen, andere Menschen mit den nötigen Einfühlungsvermögen so zu begegnen, wie sie es brauchen. Aber letztlich ist es Gott, der diese Dinge in uns wachsen lässt, zu tun, was gut und richtig ist. Wie geht das? Wie kann ich wissen, was gut und richtig ist? Ich glaube, hier ist wieder das Allerwichtigste, dass wir in ganz engem Kontakt zu Gott stehen. Er ist es schließlich, der uns zu diesem Leben führt. Wie ungeheuer entlastend, nicht ich, sondern er macht. Dann wird unser Tun immer mehr von dem geprägt sein, was gut und richtig ist. Wir brauchen diesen Blick, diese Verbindung zu Gott. Je näher unsere Beziehung ist, je näher wir mit ihm verbunden sind, desto mehr Zeit wir darauf verwenden, bei ihm zu sein, desto leichter wird es uns fallen, zu beurteilen, was gut und richtig ist. Davon bin ich überzeugt. Wir werden es intuitiv wissen, weil wir an Gott, an Jesus dran sind. Also, dranbleiben. Seine Nähe suchen, hier in der Gemeinde und im Gebet zu Hause. Wer betet, kann sein nicht blaues, sondern kann sein persönliches Wunder erleben. Das wünsche ich Ihnen und mir, unterwegs mit Jesus. Gott segne euch dazu und schön, dass wir einander haben dürfen. Amen.